Tatütata, die Feuerwehr ist da.
Wie kommst du da jetzt drauf?
Folge 112, Moritz.
Ach so. Das ist aber, glaube ich, in Österreich anders.
Ach so, ja, da
wird man was. Sollte man vielleicht wissen.
Ja, das weiß ich nicht. Der Mann, bei dem wahrscheinlich am häufigsten Rauchgefahr beherrscht auf seinem Balkon.
Ja, ja, ich habe einen Elektrogrill, aber auch gut, auch der, mit dem kann man fackeln.
Also ich habe bei dir schon in München noch gegrillt auf deinem Mini-Balkon, ne? Auf deinem, eigentlich war es ja eher so ein französischer Balkon oder Pariser Balkon, wie das heißt. Und du hast trotzdem deinen Elektrogrill draufgeklatscht.
Ja klar, muss man ja.
Würdest du dich eigentlich selber als angenehmen Nachbarn bezeichnen? Also würdest du wollen, dass du neben dir einziehst?
Ich habe da mit meinem Nachbarn mal drüber geredet, der meinte zu mir, ich wäre relativ leise, nur man würde mich manchmal singen hören.
Und damit herzlich willkommen zurück zur 112. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Mir virtuell gegenüber auf seiner Dachterrasse im Rooftop in Salzburg, wie immer eh und je, Moritz Steidl.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass die Sommerpause endlich vorbei ist. Und erstmal mit der Info, die Feuerwehr ruft dann in Österreich nicht wie in Deutschland mit 112, sondern mit 122.
Okay, das ja. Ist kurios. Wie so häufig bei euch Österreichern ist es irgendwie gewollt
und
anders.
112 ist die Polizei.
Also 112 ist die Polizei. Und was ist 110 dann in den USA?
In den USA, das weiß ich nicht. Also in die Österreich. Bergrettung ist 140.
Ja, schau jetzt. Weil in den USA macht man ja 9-11, ne? Also 9-11.
Echt? Okay.
Wenn du, also ich glaube allgemein einfach Emergency Number. Also auf jeden Fall Feuerwehr. Ich glaube, da kommst du aber auch im Zweifel zur Polizei, wenn du die richtigen Sachen sagst.
Aber ich glaube, ja, man kommt wahrscheinlich früher oder später immerhin. Aber es geht ja da um Zeit, die man gewinnen kann. Und apropos Zeit, es ist zwar schön, dass wir hier Allgemeinbildung streuen, aber irgendwie wollen wir ja doch langsam zum eigentlichen Thema kommen. Und zwar zur Formel 1. Lieber Maxi, erstmal herzlichen Glückwunsch. Alles Gute nochmal nachträglich zu deinem 30. Geburtstag.
Ja, vielen Dank.
Es war ein rauschendes Fest, es war wirklich schön. Aber erzähl unseren, verrat unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte mal, was du geschenkt bekommen hast.
Ja, ich habe von meiner lieben Freundin und meinen lieben Eltern ein ziemlich cooles Geschenk bekommen für einen Menschen, der seit 3 Jahren einen Formel-1-Podcast macht. Nämlich, zum allerersten Mal in meinem Leben werde ich live auf ein Formel-1-Rennen fahren. Ja, nämlich nach Österreich, nach Spielberg, quasi dein Heim-Grand Prix. Nächstes Jahr 2024, Spielberg, ich bin dabei. Aktuell noch nur in Anführungsstrichen das Rennen, also ein Rennticket. Und ja, mal gucken, vielleicht machen wir noch ein Qualifying dazu. Dieses Jahr war, glaube ich, auch ein Sprintrennen in Österreich.
Ja, davor
also
ist ja auch.
Gibt's auch noch, genau. Wahrscheinlich gibt es dann nächstes Jahr auch noch mal einen Sprint, denke ich mal.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wieder ein Sprintwochenende wird. Aber hat die Formel 1, glaube ich, noch...
Nee, nicht, das machen die.
Obwohl?
Machen die doch immer spontan, oder? Vorher.
Nö, also spontan.
Also spontan vor der Saison, meine ich.
Ja, warte mal, das sollten wir natürlich auch sofort verifizieren, während du uns erzählst, wo du sitzt.
Ja, also, so wie ich das verstanden habe, sitzen wir zwischen Kurve 2 und 3. Tatsächlich habe ich jetzt aber nochmal online geschaut. Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich zwischen Kurve 2 und 3 sitzen kann. Das muss ich mir nochmal genau anschauen. Aber auf jeden Fall, nee, wir sitzen noch nicht, wir stehen. Ich habe Stehplatzkarten, was ich eigentlich auch ganz angenehm finde. Weil ehrlicherweise steht man doch sowieso immer auf, wahrscheinlich an gewissen Stellen. Und so wie ich das gesehen hatte auf den Bildern, die mir mal beim Geschenk quasi gezeigt wurden, ist es so, dass wir einen guten Ausblick auf einen Großteil der Strecke beziehungsweise des A1-Rings haben. Und ja, deswegen. Und
eigentlich von jeder, also wirklich von, das ist fast der größte Vorteil vom A1 oder vom Red Bull Ring, sorry, jemals ja. A1-Ring, dass du fast von überall siehst.
Das war auch ein Scherz von mir, das war bewusst A1 gesagt.
Ja. ich habe gerade noch nachgeschaut, ich lag richtig, der Kalender für nächstes Jahr ist schon draußen. Es ist auch confirmed, dass es 6 Sprints gibt, oder Sprintwochenenden, aber noch nicht wo. Aber ich denke mal, dass du Glück haben könntest und wahrscheinlich auch wirst, dass es in Österreich soweit ist.
Und kann man natürlich jetzt so und so sehen, ob man das als Glück bezeichnen möchte oder nicht, aber
finde ich Zuschauer vor Ort schon geil.
Ja, das kann sein. Stimmt schon.
Also, glaube ich.
Action ist wahrscheinlich live schon.
So, was ich jetzt gehört habe, oder was das Feedback auch allgemein ist. Aber das Problem ja. in meinen Augen ist eher, dass, ja, im TV ist nicht so ganz so geil.
Und wir sitzen in der Remus, glaube ich. Also, Remus eher Richtung 2A und 2B-Kurve noch. Also, zwischen Niki Lauda-Kurve und Richtung Remus-Kurve.
Sehr gut, weil wir sitzen oder saßen überall von Kurve 3 und zwischen Kurve 3 und Kurve 4 und haben da unsere TV-Spiele gehabt die letzten 2 Jahre. Also die Chancen sind hoch, dass wir uns sehen. Man hört jetzt hier unten Motorräder fahren.
Fahne.
Apropos, am Red Bull Ring waren ja auch am Wochenende Motorräder.
Ah, jetzt wollen wir mal ganz kurz. Ich glaube, wir sind ein bisschen delayed.
Ja.
Ich habe meine Kamera ausgemacht.
Nehmen wir mal an, meine auch mal aus.
Im Internet momentan. Ja.
Ja.
Okay.
Kannst du einmal wegkarten.
Warte, ich klatsch mal kurz und du sagst mir mal schnell, wann du mich wieder hörst.
Ja. Jetzt.
Okay, passt. Dann sind wir wieder allein. Gut, dann starten wir nochmal rein. Du hattest irgendwas über Motoren gesagt.
Achso, mal, kompletter. Ich sag's aber nochmal. Im Hintergrund waren gerade sehr laute Motorräder hier. Apropos Motorräder, am Red Bull Ring war jetzt auch die MotoGP. Ein Riesenevent, aber die Formel 1 ist, glaube ich, nochmal größer am Red Bull Ring. Also du kannst dich wirklich drauf freuen auf dieses Event.
Ja, absolut, das tue ich auch. Genau, also das war auf jeden Fall das Geschenk, das ich bekommen habe, über das ich mich sehr gefreut habe. Und genau, vielleicht sehen wir uns. Ich werde dann so eine riesengroße Fahne basteln, so eine richtig, richtig große, so 6 Meter mal 8 Meter. Mhm. Und werde dann dein Gesicht drauf machen oder sowas, damit ich dann schön in eurem TV-Studio quasi zu sehen bin mit meiner Riesenfahne.
Das könnte mal ein Durchbruch sein. Oder vielleicht lande ich dann auch auf Social Media als Meme oder irgend so ein Spaß.
Ja, das finde ich sehr gut. Genau, wir haben uns gedacht, jetzt zum Ende der Sommerpause, der offiziellen Formel 1 Sommerpause, machen wir doch einen kleinen Recap zur aktuellen Saison 2023 und schauen auch vielleicht schon mal auf den großen Preis der Niederlande, der ja am kommenden Sonntag, den 27. August, stattfindet. Achtung, 15 Uhr am Pfiff in Zandvoort. Und ich denke mal, da ist mitteleuropäische Zeit gemeint, also ja. Deutschlandzeit. Genau, aber lass uns doch mal kurz, oder was heißt kurz, mal zurückblicken auf die bisher gelaufene Saison mit ihren dann insgesamt 15 Rennen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe.
Ein bisschen weniger, 13, 15 hätten sein können, wenn China stattgefunden hätte, respektive natürlich auch die Emilia-Romagna. War aber nicht der Fall, deswegen gab es bislang 13 Rennen. Und die hat allesamt Red Bull gewonnen. Und
stimmt.
Zwar hat Max Verstappen jedes Rennen gewonnen, außer in Saudi-Arabien und in Aserbaidschan. Eine ziemlich, ziemlich eindeutige Nummer ist es bislang, wenn ich jetzt auch mir das so anschaue. Und zwar hier in meiner cleveren Statistik. Es ist wirklich Wahnsinn. Also alles leuchtet so blau von Red Bull auf. Es gab eine kleinere Schwächephase von Sergio Perez, die hat sich jetzt aber eigentlich auch wieder erholt. McLaren ist zurückgekommen, Leclerc und Alonso blinken immer wieder auf dem Podium auf. Ich glaube, eine Überraschung mit Esteban Ocon, aber ich glaube, man kann es runterbrechen. Max Verstappen ist der Dominator schlechthin und hat einen Punktevorsprung schon jetzt von 125 Punkten. Das ist einfach nur Wahnsinn, oder?
Ja.
Nach 12 Rennen. Sorry.
Nee, das ist 13. Nach 12 Rennen, genau. Ja, wollte ich auch noch sagen. Es kommt das 13. Rennen. Es sind 12 inklusive 3 Sprintrennen oder plus 3 Sprintrennen in Belgien, in Österreich und in Aserbaidschan. Das ist unfassbar. Das ist auch das, was einfach über der gesamten Saison 2023 schwebt, sozusagen. Mhm. Max Verstappen, der eben alles dominiert. Sergio Perez so im ersten Viertel der Saison hat dann noch ein bisschen dagegen halten können mit den Siegen in Saudi-Arabien und den Doppelsieg quasi in Aserbaidschan, beim Sprint und beim Hauptrennen. Aber danach war dann überhaupt nicht mehr viel von ihm zu sehen. Er hat sich dann wieder ein bisschen stabilisieren können. Also ich glaube, in Red Bull-Team gibt es so ein deutliches Gefälle, ist ja auch deutlich angezählt, Sergio Perez. Aber unterm Strich kann Red Bull hochzufrieden sein, Platz 1 und 2 in der Fahrerwertung, eben mit deutlichem Abstand jeweils. Und auch in der Konstrukteurswertung, da sind es sogar 256 Punkte,
wenn ja, das ist Wahnsinn.
Wieder nicht verzerrt. Ja, also, und zwar, also musst du überlegen, die haben mehr Punkte, also 256 Punkte ist das der Abstand zwischen Red Bull und Mercedes. Mercedes hat 247 Punkte gesammelt insgesamt. Also ich bin mir nicht sicher, das müsste man mal verifizieren in den Statistiken. Vielleicht haben auch ein paar Hörerinnen oder Hörer diese Statistik parat. Aber es scheint mir doch so die nach dann 12 Rennen wahrscheinlich stärkste Saisonleistung ever zu sein.
Ist es wahrscheinlich auch. Und zwar habe ich nämlich genau die Statistik auch gerade vor mir. Und zwar sollte es Red Bull schaffen, zu gewinnen, haben sie insgesamt 14 Rennen in Folge gewonnen. Aktuell sind es 13 Rennen in Folge, also saisonübergreifend. Ferrari hält, wenn man die Indy 500 dazu zählt, 14 Rennen, und sollte Red Bull das jetzt schaffen, sind es auch 14 Rennen, und das ist ja eigentlich nur Wahnsinn. Die perfekte Saison ist immer noch möglich, sprich, dass Red Bull alles gewinnt, das streben sie auch an, aber gut, der Fehlerteufel ist in der Formel 1 natürlich immer irgendwie ums Eck. Aktuell, um vielleicht das Ganze auch noch abzurunden, sind 56,5% der Saison completed und noch 284 Punkte ausstehend. Also ich freue mich schon sehr auf jetzt die zweite Hälfte, glaube aber, dass wir einen sehr frühen Weltmeister sehen könnten mit Max Verstappen. Ich glaube, ich habe gelesen, er kann schon sehr früh Mitte Oktober in Katar Weltmeister werden.
Ja, also das halte ich für durchaus realistisch. Mit den ganzen Rennen, die er in Folge gewonnen hat, und wie gesagt, Sergio Perez wenig entgegenzusetzen, also das Thema Red Bull, und das ist ja auch so oft in diesem Podcast schon so gewesen, dass wir über diejenigen, das war ja auch lang mit Lewis Hamilton so, die so stark dominieren, über die kann man am wenigsten erzählen, ja, weil man sich ja sowieso eigentlich nur in Superlativen und in positiven Ergüssen ergibt. Insofern können wir sie fast auch schon zumachen, das Thema Red Bull bei diesem Podcast, dieser Podcast-Folge, dieser Folge 112. Eins mit Sternchen, es gibt wenig zu kritisieren und es gibt eigentlich nichts zu kritisieren. Und lass uns doch mal auf die aktuellen der Konstrukteurswertung auf Platz 2 und 3 stehenden Mercedes-Teams, möchte ich sie mal nennen, gucken. Nämlich vor allem natürlich das Hauptteam Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell und das Aston Martin-Team, die sich so, ja, auch deutlich abgesetzt haben jetzt die Mercedesler vor Aston Martin, aber trotzdem bei Aston Martin natürlich vor allem ganz am Anfang der Saison mit diesen dritten Plätzen von Fernando Alonso die positive Erscheinung, oder? In diesem, also neben Red Bull.
Ja, genau. Wobei es natürlich ein bisschen dann auch abgeflaut ist jetzt hinten raus. Also ich glaube, der Kampf um Platz 2 ist noch wirklich der spannendste. Aston Martin, Ferrari, die immer mal wieder ein Lebenszeichen setzen und Mercedes. Wenn man natürlich jetzt auch vorausschaut, was sind denn die großen Duelle, die auf die wir warten? Natürlich, wie wird sich Sergio Perez schlagen? Kann er? Und ich glaube, solange er Nummer 2 ist in der Fahrerwertung, dann ist ja auch kein, also dann gibt's für mich jetzt auch keinen Grund, und ich glaube für Red Bull auch keinen Grund, in der Saison schon zu reagieren, denn man erwartet ein 1-2 von beiden, und wenn das auf dem Papier steht, dann ist gut. Qualifying muss er sich steigern, das reden wir jetzt aber schon seit 2,5 Jahren. Dahinter.
Ja, wird er nicht mehr machen, glaube ich. Also, ich sehe da keine Änderung mehr bei ihm.
Ich weiß gar nicht mehr, welchem Rennen das war. Ich glaube Monaco, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Da hieß es, sie hätten jetzt die Schlüssel gefunden. Und Silverstone war das, genau. Die Schlüssel gefunden, warum es im Quali nicht lief. Ich glaube, danach kam er dann in Budapest auch direkt wieder ins Q3, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, Wahnsinn. Also der muss sich steigern, absolut. Und dahinter, ja, Ferrari ist auch noch ein bisschen unklar. Auch bei Mercedes, wie die Fahrerpaarung da ausschaut. George Russell ist wahrscheinlich für 2024 confirmed. Lewis Hamilton hat noch keinen Vertrag aktuell. Bei Ferrari geht es gerade auch so ein bisschen los, wie ist es ab 25? Carlos Sainz, gibt es immer wieder die Gerüchte auch mit Audi, sprich mit Sauber. Charles Leclerc ist ja wirklich noch so glücklich. Ich meine, bei Ferrari rumort ist ja ganz schön. Das kann man wohl sagen. Da gibt es hinter den Kulissen ja auch immer wieder Abgänge. Hier bei Alpine, die jetzt eine neue Spitze haben. Es ist einiges geboten. Maxi, auf was freust du dich denn am allermeisten in der zweiten Saisonhälfte?
Worauf freue ich mich am meisten? Tatsächlich freue ich mich auf die Duelle jetzt dann so im Mittelfeld, eben wie du schon richtig gesagt hast, teilweise zwischen Ferrari und Aston Martin vielleicht, auch jetzt eben McLaren, die mitmischen. Ich bin auch immer noch sehr gespannt, wie sich beispielsweise ein Yuki Tsunoda jetzt schlägt, weil der ja schon deutlich angeheizt wurde, auch von Daniel Ricciardo. Ich denke, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über die unteren Teams. Ich freue mich nicht drauf, ich bin aber trotzdem auch gespannt, tatsächlich, wie es in Las Vegas läuft. Also die teasern das ja so unverschämt an, eigentlich bei jedem einzelnen Post auf Social Media und bei jedem Rennen ist irgendwie Las Vegas irgendwo mit involviert. Da will ich jetzt schon gerne wissen, wie es ist. Und ich stelle es mir immer noch ziemlich geil vor, über den Strip zu rasen. Mal gucken.
Ich bin da schon auch sehr gespannt, wie das mit Las Vegas wird. Aber ansonsten freue ich mich einfach auf eine coole Saison. Ich finde Zandvoort, was ja jetzt kommt, eine extrem coole Strecke. 14 wirklich Rollercoaster-Kurven. Ich habe mir jetzt gerade auch nochmal die Onboard-Aufnahme von der Verstappen-Pole letztes Jahr angeschaut. Wirklich cool. Ansonsten bin ich ehrlich gesagt, also vor allem auf die Frage gespannt, schafft es Red Bull vielleicht wirklich, diese perfekte Saison über die Bühne zu bringen. Mir fehlt nicht der Glaube dran, dass sie es nicht schaffen können, aber ich glaube einfach, dass es einmal regnen.
Kann immer was passieren, genau. Singapur und, ja, ist
Japan. Genau, richtig. Ja. Japan. Las Vegas weiß keiner aktuell, wie, wo, was.
Ja.
Deswegen mal schauen. Und ja, mit den unteren Teams ist auch interessant. Mit Daniel Ricciardo natürlich. Ich finde das jetzt ein bisschen verfrüht, ehrlich gestanden, dass jetzt alle immer sagen, ja, der hat jetzt zu Null da im Griff. Also es waren jetzt zwei Rennen, ja, mit einem Sprint. Ja, schlecht hat es nicht gemacht, aber jetzt überragend.
Nö, überragend war er jetzt auch nicht. Er hatte halt das Pech da in Ungarn, dass er nicht weiter nach vorne gekommen ist. Da war er schon ganz gut. Natürlich auch irgendwo in Belgien, aber am Ende ist er 16. geworden. Ich finde jetzt auch gar nicht, dass er ihn so im Griff hatte jetzt in den beiden Rennen. Also ich meine, Tsunoda ist er doch einfach einmal 10. geworden. Ja. Man hat halt einen Punkt eingefahren. Und er war ja im Prinzip, da hatten wir ja in der letzten Folge, falls ihr sie nicht gehört habt, das war quasi die Folge rund um Belgien. Er hätte ja viel mehr holen können. Also ich weiß nicht genau, immer noch nicht so. Habe ich immer noch nicht verstanden, warum er jetzt eigentlich nicht 7. geworden ist. Aber
irgendein Problem, glaube ich, am Start, glaube ich, in der Kollision war der ein bisschen mit verwickelt. Aber wie auch immer. Nick de Vries, ja, der leider gejust wurde bei AlphaTauri, der ist an die Uni. Der macht jetzt so einen 3-Tageskurs in Harvard.
Aha, okay. Und was genau studiert er da?
Nee, nicht in Harvard, in New York, in Columbia. Business, irgendwas, sowas. Also, klang sehr spannend. War mit Max Verstappen auch im Urlaub, beziehungsweise auf so einer Yacht immer mal wieder. Habe ich gesehen, spielt viel Golf und war in Assen bei irgendeinem niederländischen Rennevent. So viel dazu.
Ich habe aber auch gelesen, dass Nick de Vries, wenn wir schon gerade bei ihm sind, durchaus nochmal ein Comeback geben könnte. Nämlich im letzten Oktoberwochenende, weil Liam Lawson soll ja eigentlich Red Bull Ersatzfahrer sein und der kann da aber nicht. Und dementsprechend soll er vielleicht nochmal.
Also das halte ich für die größte Ente überhaupt. Genauso wie, was habe ich gelesen, in der Sommerpause, es wurde auch sofort dementiert, weil, also da, ich frage mich mal, wer schreibt denn sowas? Wenn Sergio Perez über, glaube ich, 120 Punkte Rückstand hat, wird ihm sein Gehalt irgendwie gekürzt.
Ja.
Also glaube ich aber nicht. Also,
nee, glaube ich jetzt auch nicht. Ich glaube beides übrigens nicht. Ich glaube auch die Nick de Vries-Geschichte nicht. Aber man weiß es dann auch nicht am Ende, weißt du? Man weiß ja nicht, was die sich so in ihre Verträge schreiben lassen. Keine Ahnung. Wir werden es im ehrlichen Sinne auch nicht erfahren. Also das, glaube ich, ist ein Thema. Mal. Außer Moritz Steidl wird mal Investigativjournalist und stellt investigative Fragen. Nee, ist auch im Prinzip eigentlich wurscht. Lass uns doch nochmal ganz kurz, bevor wir vielleicht auch auf die Rennstrecken kommen, die jetzt noch anstehen, nochmal das Thema aufmachen bezüglich der Performances. Also wir haben schon gesagt, Aston Martin am Anfang gut, vor allen Dingen eben mit Fernando Alonso, da wollte ich nämlich auch noch ein Thema aufmachen. Lance Stroll ist natürlich per se gesetzt in diesem Team. Nichtsdestotrotz, stell dir mal jetzt noch vor, Lance Stroll würde ähnlich gut fahren wie Fernando Alonso, also sagen wir mal 5. und 6. regelmäßig werden. Und nicht immer nur 9. und 10. Dann wäre da halt schon noch mal ein bisschen mehr drin. Dann würde man halt jetzt doch vor Mercedes wahrscheinlich stehen.
Hundertprozentig. Also ich glaube, die Frage lautet wie folgt: Wann reißt der Geduldsfaden vom Vater? Also wann ist quasi das, nicht das Maß voll, das klingt immer so sehr abwertend, aber so, wann sagt er, okay, der Erfolg wird gerade gefährdet, und zwar wirklich massiv gefährdet, weil der Sohn drin sitzt und nicht so liefert. Ich denke mal, dass wir da eventuell ja eine Antwort sehen werden. Ich glaube jetzt nicht, dass die ihn unter der Saison austauschen werden.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Das kann ich mir nicht vorstellen, aber für nächste Saison, who knows.
Und dann hast du eben das Thema McLaren, die jetzt deutlich besser geworden sind. Zac Brown hat gesagt, es war die schlimmste Krise bei McLaren seit 2017. Zumindest dann eben in seiner Amtszeit. Diese Krise jetzt zum Saisonanfang, wo sie ja wirklich unter aller Sau gefahren sind, bis dann eben das Update kam, was ja sehr früh kam in der Saison. Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass er das so alarmierend formuliert. Verstehe jetzt nicht ganz die Not, dass er das jetzt schon macht, vor allem so mitten in der Saison. Das ist für mich so eine Aussage, die könnte irgendwie in Drive to Survive vorkommen. Vielleicht wurde die da rausgeleakt oder sowas. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht. Fand ich jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, weil eben jetzt klar haben sie zwei zweite Plätze geholt in Silverstone und in Ungarn. Aber sie sind ja jetzt auch noch lange nicht über dem Berg. Also ich meine, sie sind knapp 90 Punkte hinter Ferrari. Das heißt, Ferrari in dieser Saison musste eigentlich schon knacken können als McLaren in der aktuellen Form. Und bis dahin würde ich die Saison auch weiterhin noch als enttäuschend bezeichnen für McLaren, auch wenn es jetzt einen Aufwärtstrend gab. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich bin da eigentlich vollkommen bei dir, ehrlich gestanden.
Das ist doch schön.
Ich glaube, dass das lief ja Anfang der Saison noch nicht so gut. Dann haben die aber den eigenen Windkanal ja auch peu à peu aufgenommen und nicht mehr, was ich damals auch erklärt hatte, hatte ich im Podcast erzählt. Und die hatten nämlich den alten Windkanal ja auch noch von Toyota in Köln. Und jetzt ist es ein Riesenthema, weil du ja auch bedenken musst, das ist ja mit den ganzen Kanäs, mit dem Brexit gar nicht so einfach, von A nach B dann Teile in den Windkanal zu schleppen. Der Toyota-Windkanal ist auch nicht der neueste. Und es geht auch unfassbar viel verloren. Und jetzt haben wir einen eigenen Windkanal, da geht es nochmal bergauf. Sie haben ja ein bisschen gewildert bei anderen Teams. Gut, die fangen jetzt erst nächstes Jahr meistens an. Rob Marshall unter anderem oder Sanchez von Ferrari. Schauen wir mal. Also ich glaube, da ist viel drin und ja, interessant auch, wie die das alles bezahlen. Die FIA ist ja gerade quasi dran, dass man den Teams, die infrastrukturell nicht so gut aufgestellt sind, ein bisschen was zu gewährleisten, dass die quasi aufstocken können, dass es exkludiert ist vom Budget Cap. Aber ja, also Spitzengehälter, glaube ich, fallen sie nur Infrastruktur. Spannende Entwicklung, alles.
Dann noch zwei kleine Themenblöcke, einmal oder ein kleiner, ein großer. Einmal würde ich noch über eine andere positive Erscheinung sprechen, nämlich Williams und da namentlich natürlich Alex Albon, der die Punkte nach Hause fährt für Williams. Logan Sargent, ja, ich bin mir noch nicht so 100% sicher bei ihm, ob ich ihn als, naja, ist halt Rookie und er fährt in Williams, was soll er denn groß machen? Oder ob er allmählich schon so ein bisschen in die Richtung, ja, also so richtig gut ist er eigentlich nicht. Einsortiere, ich warte mal noch ein bisschen, glaube ich, mit meinem Urteil.
Ich schließe mich dem an, aber aktuell ist er jetzt nicht der leuchtendste Stern am Himmel.
Ist nicht der Oscar Piastri. Ist eher so ein Fittipaldi-Sohn, gerade.
Ja, wobei Piastri hat jetzt auch in meinen Augen immer noch. Also gut, der machte schon gut die letzten drei Rennen. Hätte auch aufs Podium fahren können in Silverstone, aber langsam.
Immer Gemach. Genau, also bei Williams grundsätzlich eben dank Alex Albon, dank seiner Punkte, die er halt eingefahren hat, nämlich gleich mal zum Anfang mit dem 10. Platz, dann nochmal der 7. Platz in Kanada, dann nochmal der 8. Platz eben in Silverstone, in seinem eigentlichen Heimrennen, ja. Fährt ja unter thailändischer Flagge, ist aber eigentlich auch Engländer, beides. Der bringt so ein bisschen die Kohlen nach Hause für Williams und der sorgt dafür, dass sie auf Platz 7 stehen, vor Haas, vor Alfa Romeo und vor allen Dingen vor Alfa Tauri und die drei plus Alpine würde ich, und das ist eine ganz schön große Gruppe, 4 von 10, als echt enttäuschend diese Saison deklarieren bisher. Für alle vier ging es, glaube ich, um mehr oder die hätten sich eigentlich mehr erhofft. Insbesondere natürlich Alpine, vielleicht fangen wir mit denen an, die haben jetzt einen riesengroßen Bruch gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Wieder mal alles über den Haufen geworfen worden vom Renault-Konzern, sodass man davon ausgehen kann eigentlich, dass diese Saison auch wieder so eine Transition-Phase ist. Moritz, vielleicht für dich, Für mich ist Alpine inzwischen so ein bisschen wie der Lieblingsclub unseres guten Freundes Lukas. Ja, es ist immer ein Übergangsjahr.
Immer Drama. Immer Drama. Und immer Drama, ja. Da ist was war dran. Also ich meine, die hatten jetzt 100 Rennenziel. Da ist es ungefähr die Hälfte vorbei. Mit Monaco mit dem Podium war erfreulich. Mit dem Sprint, dem P3 von Gasly auch in Belgien. Ansonsten, ja. Aber auch da, selbes Problem wie mit McLaren, was ich gerade erzählt hatte, auch die ja haben veraltete Technologie und hoffen da, vor allem, die haben jetzt auch so einen neuen Supersimulator, die Mockups, also quasi die ersten Entwürfe werden jetzt komplett nur noch digital gezeichnet, da hoffen sich A, Geld zu sparen, also es kostet auch Geld, das zu investieren natürlich, aber dass man da auch schneller ist und vielleicht bringt das ja was.
Genau, und dann haben wir noch die anderen drei Teams, eben Haas, Alfa Romeo und vor allen Dingen Alfa Tauri, die ziemlich abstinken. Bei Haas ist es eigentlich das gleiche Spiel wie letztes Jahr. Die bauen das Auto gefühlt ausschließlich fürs Qualifying und setzen ihre Fahrer dann in brennende Kisten. Ich glaube, Nico Hülkenberg, der ja schon sehr locker immer ist in den Interviews, hat es ja schon ein paar Mal angedeutet, dass einfach die Rennpace nicht existent ist.
Dass ja, er da herkommen muss. Mehr kommen. Und genau. Genau, richtig. Ja, ich bin mal gespannt, aber ich glaube, bei Haas wird man mit derselben Fahrerpaarung vermutlich weiterfahren wie dieses Jahr, aber klar, der Nico fährt jetzt Formel 1, aber auch der möchte ja ein bisschen mehr als
kompetitiv
maximal ja. In die Punkte irgendwann mal mit Glück fahren. Ja, von Haas muss da einfach mehr kommen. Und die bringen ja immer wieder so ganz kleine Updates. Aber ich bin gespannt, ob das diese Saison noch passiert. Schauen wir mal.
Und dann hast du die graue Maus der Formel 1, Alfa Romeo, beziehungsweise das Sauber-Team. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, die gehen jetzt 2 Jahre noch mit und bauen aber eigentlich schon komplett auf 2025.
Ja, von dem kriegt man wenig mit. Das ist leider sehr wahr. Ja, der Guanyu Zhou macht einen super Job. Valtteri Bottas rockt das Internet in der Sommerpause mit irgendwelchen Events, wo er Bier trinkt, wo er Rad fährt oder sonstige Sachen macht. Aber... Ja. Ja, aber sportlich setzen die immer wieder Ausrufezeichen, aber die tun halt auch keinem weh, also die sind halt da, ne?
Die sind, finde ich, ein bisschen, und das ist eigentlich untypisch für Sauber, vor allem für Peter Sauber, aber vor allen Dingen, seit halt Ferrari da so stark drin ist und Alfa Romeo reingesetzt hat, die sind wirklich, finde ich, der kleine Bruder von Ferrari in allen Sachen. Das hat ja auch seinen Grund, dass Fred Vasseur von Alfa Romeo zu Ferrari gegangen ist, Charles Leclerc ist dahin gegangen. Wie du sagst, sie tun keinem weh, die finden auch nicht wirklich groß statt, alleine einfach, weil sie so, finde ich, an Ferrari gedockt sind. Ich weiß nicht, wie das so ist, wenn man live im Paddock unterwegs ist, dass man die da auch immer zusammen rumturnen sieht. Aber ich habe auch, jetzt wenn ich gerade darüber nachdenke, ich habe noch nie ein Rennduell zwischen einem Alfa Romeo und einem Ferrari gesehen, glaube ich. Also nicht, dass sie sich nicht duellieren würden, ist schon klar, es soll keine Verschwörungstheorie sein. Aber so, weißt du, wie ich meine? Also
gute Frage. Ja, die Connection ist relativ eng, aber natürlich wird die jetzt auch weniger werden, wenn Audi da einsteigt. Ja, aber allgemein ein spannendes Thema. Ich meine, es gibt auch einige, die noch kein Motor haben. McLaren zum Beispiel. Weiß man nicht, wo die 2026 fahren. Mit Mercedes-Motor, Honda, Ford, whatever. Werden wir alles sehen. Also, Honda, wie gesagt, steigt ja auch ein. Und es gibt noch ein paar. Und Alpine hat sicherlich auch Interesse, dass man einen Alpine-Motor oder Renault-Motor irgendwo weiter verscherbelt. Der wird aber nicht wahrscheinlich unterm Alpha Tauri kommen. Bringt Alpha Tauri einen neuen Namen. Ja, das ist ja, bringt A, Geld und natürlich auch Know-how oder Daten. Mhm. Also natürlich darfst du nicht alles teilen. Aber das sind alles Fragen. Haas, werden die weiter mit Ferrari fahren? Vermutlich. Aber unter Dach und Fach ist da nichts. Oder zumindest nicht was Konkretes.
Und dann haben wir noch als Abschluss unseres kleinen Recaps Alpha Tauri. Du hast es gerade schon angesprochen. Das Team fährt nicht besonders gut aktuell. Klar, sie haben einen Fahrer, der mal Spitzenfahrer war und vielleicht auch noch sein könnte im richtigen Auto. Sie haben einen Fahrer, bei dem man immer so ein bisschen munkelt, dass er ein Spitzenfahrer sein könnte, der es jetzt noch nicht so oft abgerufen hat. Also sie sind ja die Talentschmiede für Red Bull. Gleichzeitig ist es schon so, finde ich, seit ein paar Jahren, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich Talentschmiede für Red Bull sind, weil dann doch die Fahrer teilweise entweder extern dazugeholt werden, so wie Sergio Perez, oder weil sie eben direkt gezogen werden. Und man muss sich, glaube ich, schon, und das merkt man, finde ich, ein bisschen einfach in der Art, wie die Rennen auch gestaltet werden, sie überlegen sich ein bisschen, was machen sie eigentlich mit AlphaTauri? Braucht es dieses Team in der Form? Wie geht's da weiter?
Na, wie richtet man es aus?
Fakt ist, ja, wie richtet man es aus? Fakt ist, sie sind letzter. 3 zehnte Plätze von Yuki Tsunoda reichen nicht. Die müssen auf jeden Fall nachlegen, weil ich glaube, AlphaTauri auf dem letzten Platz, / Toro Rosso, das ist was, das sieht man in der Red Bull-Zentrale, auch unter dem neuen CEO, sehr, sehr ungern.
Nothing to add on this.
Ja, das ist ein Podcast. Moritz, muss man sich hier vorstellen, gähnt mir hier einen vor.
Nein,
so wie nicht. Immer im Urlaub ist er zu viel steil gegangen.
Nee. Ich möchte jetzt einmal zum Fragespiel kommen.
Genau, du willst nämlich aufholen. Also dann machen wir das zu, oder? Du hast ja auch nichts mehr zu adden. Es ist immer so bei diesen Recap-Folgen. Wobei ich glaube, dass die ganz beliebt sind, weil man einfach nochmal sich auffrischen kann. Nicht jeder verbringt so viel Zeit mit Formel 1 wie du. Insofern, ich halte die für sinnvoll. Aber jetzt gehen wir natürlich in das viel Wichtigere. Deswegen, warum uns eigentlich alle hier zuhören, warum wir hunderttausende Follower haben. Unser Fragespiel, Moritz. Yes. Und dieses Fragespiel, ehrenwert und traditionell, dafür ich, und zwar sensationell, mit 22-12, 10 Punkte Vorsprung. Ich bin der Max Verstappen dieses Fragespiels.
Absolut bist du der. Und deswegen kannst du auch, gerne, soll ich dir mal die erste Frage stellen?
Ja, frage ich mich auch gerade, ob wir das will ich hier Traditionen brechen, sodass ich dann vielleicht verliere. Ja, komm, stell mir mal die erste Frage. Gerne die schwere als erstes.
Die schwere bringt mir immer 2 Punkte, die leichte einen Punkt. Und meine schwere Frage lautet wie folgt. Und zwar, wie oft hat Max Verstappen nach einer Gridstrafe in den letzten 12 Monaten gewonnen? A, 3-mal, B, 4-mal oder C, 5-mal?
Wie oft hat Max Verstappen nach einer Gridstrafe gewonnen?
Nach dem Qualifying, genau. Also wie in Belgien jetzt zum Beispiel. Wo es 5 Plätze nach hinten ging.
Ich sag 4-mal.
Es ist leider knapp falsch. 3-mal. Und zwar in Belgien.
3-mal.
Letztes Jahr, dieses Jahr und in Italien letztes Jahr.
Ah ja, okay. Ja. Macht natürlich auch Sinn jetzt, gerade wo das Auto halt so dominant ist, dass man Gridstrafen einfach wegfahren kann.
Eben, vor allem in alter Lewis Hamilton-Manier. In Belgien und Italien.
Ja. Ja. Gut, es bleibt beim 22-12. Du bekommst welche Frage zuerst?
Die schwere.
Habe ich mir schon gedacht. Und zwar habe ich mich mal ein bisschen auseinandergesetzt mit großen Preisen und den Ländern, in denen sie ausgetragen werden. Mhm. Und da ist mir was aufgefallen und darauf zieht auch meine Frage jetzt ab. In welchem Land wurde immer ein offizieller großer Preis ausgetragen? Also es gab in jeder Formel 1 Saison einen großen Preis von A. Spanien, B. Italien oder C. Belgien.
Und Großbritannien?
Ja, Großbritannien stimmt, aber ist nicht in der Frage. Großbritannien
ist auch
ein Land,
dann,
in dem es
das immer gab. Italien.
Das ist auch richtig.
Na.
Gut, sehr gut. Also immer wurde in Monza und in Großbritannien gefahren.
Ja, mit was woanders in Italien, ja.
Stimmt, wollte gerade sagen, ja.
Ja. Ja, perfekt. 22-14.
Ja, Moment. Hier nicht. Der junge Mann will ins Bett. Pass auf, Spanien wurde nicht zwischen 82 und 85 gefahren.
Mhm.
Und in Belgien wurde nicht 71, 2003 und 2006 gefahren.
Da, schau an.
Gut, jetzt kriege ich noch mal eine leichte Frage. Es steht 22-14.
Yes. Und zwar, zwischen 1985 und 2021 pausierte die Formel 1 in den Niederlanden zu gastieren. Wer war 1985 der letzte Sieger dort? War das A, Niki Lauda, war das B, Alain Prost oder war das C, René Arnoux?
Das war Alain Prost.
Der ist leider nur Zweiter geworden, und zwar ganze 0,232 Sekunden, was der engste Gap zwischen P1 und P2 war, weil jemals bei einem großen Preis in den Niederlanden, denn erster war Niki Lauda.
Krass. Okay, ich gehe punktlos weg, schon wieder.
Und das war übrigens Niki Laudas letzter Sieg.
Ah ja. Du kriegst jetzt noch eine leichte Frage.
Ja.
Und zwar wieder geht es um Länder und ihre Grand Prix.
Mhm.
Und es gab ja zum Beispiel den großen Preis von San Marino, der aber in Imola, also in Italien, ausgetragen wurde. Es gab den, es gab noch andere. Es gab den großen Preis von Europa, der in Valencia ausgetragen wurde, großer Preis des Pazifik und so. Wo fand der große Preis von Luxemburg statt? A auf dem Nürburgring, B auf dem Hockenheimring oder C auf dem Circuit Solder in Belgien?
Ich glaube am Nürburgring sogar.
Wahnsinn. Je weniger Koffein der Mann im Blut hat, desto besser wird er. Richtig.
2015, die Sommerpause hat sich gelohnt.
Jetzt ist, so wie letztes Jahr, glaube ich, auch, oder irgendwann, jetzt ist die Aufholjagd perfekt beim Moritz Steidl. Ja gut, blicken wir raus. Großer Preis von Belgien, von Niederlande. Großes Heimrennen von Max Verstappen. Es ist ziemlich klar, wer gewinnen wird wahrscheinlich in Zandvoort, in diesen Schrägkurven am Strand. Gibt es einen Ausblick von deiner Seite?
Ich freue mich wirklich mit zwei Steilkurven, die jetzt aber gar nicht so ins Gewicht fallen für die Fahrer, wie sie ja immer wieder sagen. Einer unfassbar geilen Atmosphäre, wirklich am Strand von Holland. Ich würde wirklich sehr gerne da mal hin. Pyrotechnik ist verboten worden. Das hat die immer ziemlich orange da gebrannt und teilweise auch die Sicht. Das war aber eher ein Spielwerkenthema für der Fahrer, vor allem in der Formation Lab dann beeinträchtigt. Ein bisschen was für die Sicherheit wurde auch getan, also für die Fans. Ansonsten, glaube ich, steht einem Spektakel nichts gegen. Zandvoort wurde, glaube ich, zweimal in Folge jetzt auch zum Formel-1-Event des Jahres gekürt. Hat, glaube ich, den Red Bull Ring auch abgelöst. Und das ist ein absolut geiles Event. Max Verstappen kann den 9. Grand Prix in Folge gewinnen. Wird damit gleichziehen mit Sebastian Vettel, der es 2013 zwischen Belgien und Brasilien geschafft hat. Max, ich kann nichts anderes sagen, außer ich freue mich drauf.
Sehr gut, da freuen wir uns alle drauf. Wir werden dann drüber sprechen nächsten Montag. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr uns folgen auf allen Plattformen, auf denen ihr eure Podcasts hört, auf Spotify, auf Deezer, auf Apple und wo auch immer. Mhm. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen, Moritz. Wo?
Unter @lightsout_f1boxentalk.
Exakt. Und dann würde ich sagen, wir starten mit Vollspeed in die zweite Saisonhälfte. Wir haben beide Bock. Es geht wieder los. Die Formel 1 ist back und du verbleibst mit den berühmten, schläfrigen letzten Worten.
Ja, was kann ich denn dazu sagen, außer ich freue mich auf die Aufholjagd. Nicht von Sergio Perez, ich glaube, die passiert nicht, aber von mir im Fragespiel. You know what I need, want you to see everything, want you to see everything.